Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Ich wünsche einen wunderbar schönen Nachmittag hier von unserem gläsernen Studio direkt auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Sie wissen ja, wir sind jeden Tag für Sie da. Heute ist, man muss es so sagen, leider schon der letzte Tag hier vom Ulmer Weihnachtsmarkt. Und drum haben wir uns heute natürlich noch einen Top-Gast eingeladen, der sich auch riesig freut. Hallo Thomas Heckmann.
Hallo miteinander.
Wer Thomas Heckmann nicht kennt, man kennt ihn bestimmt von einigen Bildern, die immer wieder mal durchs Netz schwirren. Thomas, du bist nämlich Blaulicht-Reporter.
Ja, aber
stimmt das?
Ja, natürlich. Aber auf den Bildern bin ja ich nicht drauf, sondern eher die Dinge, die tatsächlich die Zuhörer interessieren. Und auf der Homepage gibt es dann natürlich immer auch noch einiges zu sehen, was wirklich draußen passiert ist.
Wenn man jetzt mal den Beruf des Blaulichtreporters hernimmt, Blaulicht ist klar, da gehört Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei und Co. dazu. Und du bist der Reporter dafür. Also du bist jetzt kein Pressesprecher für die ganzen, sondern du bist eigenständig unterwegs und machst dann was als Blaulichtreporter?
Ja, ich bin tatsächlich dann eher der Gegenpart. Ich bin der Journalist, ich bin derjenige, der sich die Einsätze anschaut, der vielleicht auch manchmal kritisch hinschaut und auch mal etwas hinterfragt, aber vor allen Dingen natürlich dann auch berichtet, was draußen passiert, dass auch der Hörer einen Eindruck hat, was so in der Region los ist.
Du hast mir beim Reinkommen schon was gesagt. Das Erste, was du hier gesagt hast, war erstmal Hallo, ganz klar. Und dann, ich mache erstmal mein Handy auf lautlos. Ist dein Handy so in Anführungsstrichen dein Pager, der dich so zu den Einsätzen ruft? Oder wie funktioniert das? Erklär uns das mal.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen mein Leben, das Smartphone. Meine Familie witzelt ja auch immer darüber, dass mein Smartphone wahrscheinlich gar keinen Ausschalter hat. Es ist natürlich leider immer an, weil die Einsätze passieren halt auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Nicht nur Montag bis Freitag, sondern eben auch am Wochenende, mitten in der Nacht und leider auch manchmal zu den unmöglichsten Zeiten.
Wir haben jetzt ja Freitagnachmittag, kurz vor vier, dein Tag. Wann fängt der ungefähr an? Also ja, zum Beispiel heute?
Der Tag fängt zum Glück mit der Familie an, das heißt tatsächlich morgens so kurz vor sechs. Und dann sind wir alle beieinander und das ist das Schöne, dass man eben auch in diesem Job das Wesentliche nicht ganz aus dem Auge verlieren darf. Die Familie ist da, die hat man, aber was dann ab 6 Uhr kommt, das ist zwar grob geplant, es gibt ein paar Pressetermine, auf die man natürlich relativ gerne geht, aber es ist dann auch vieles Ungeplantes dabei.
Und genau das Ungeplante ist ja oft dann auch, wenn man es mal so nennen darf, das für dich jetzt nicht das Gefährliche, aber für andere Personen das Gefährliche, da passiert was auf den Straßen. Wie funktioniert es bei dir mit deiner Family? Es ist ja oft die Angst da, hey, hoffentlich kommt mein Thomas wieder sicher nach Hause. Wie funktioniert es bei dir daheim mit deiner Familie?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man natürlich sich da manchmal Gedanken macht, wo geht man hin? Es gibt Einsätze, die sind tatsächlich relativ gefährlich, wenn irgendwo etwas brennt, wo Gefahrstoffe dabei sind. Wenn es natürlich auch, ja, auch wenn man schon bei Amokläufen dabei war und dann tatsächlich so vielleicht 30, 40 Meter vor einem im Feld die Kugeln einschlagen und dann merkt man schon, dass es nicht ganz ohne ist.
Auf das Thema kommen wir gleich. Wir kommen noch kurz zum heutigen Tag. Wir haben jetzt kurz vor 16 Uhr. Ab 6 Uhr in der Früh ging es bei dir los. Was waren heute schon für Einsätze bei dir dabei?
Heute ist tatsächlich ein ruhiger Freitag. Ich war noch auf gar keinem Einsatz. Das heißt aber, ich war zum Beispiel gerade vorhin, komme ich vom Rettungshubschrauber. Da habe ich jetzt schon mal ein Interview geführt. Da werden wir nachher noch kurz drüber berichten, was es ab heute Abend beim Ulmer Rettungshubschrauber Neues gibt.
Das sind dann auch die ganzen Geschichten. Jetzt warst du jetzt beim Rettungshubschrauber. Was war denn so das letzte große Ereignis, wo du wirklich gefordert warst? Den ganzen Tag vielleicht sogar. An was kannst du dich so erinnern nur aus letzter Zeit?
Also wenn es um den ganzen Tag geht, das sind zum Glück die eher seltenen Ereignisse. Im Regelfall sind ja unsere Rettungsdienste und die Polizei so schnell, dass in einer Stunde das meiste schon erledigt ist. Wenn es länger geht, dann zum Beispiel letzte Woche, da war ich tatsächlich einen halben Tag im Bundeswehrkrankenhaus auf der Corona-Intensivstation und habe mir da ein Bild gemacht, wie es da wirklich aussieht, was wirklich los ist, ob es wirklich, ja, Corona-Kranke sind und vor allen Dingen, was dieser Job, der seit 2 Jahren extrem stressig ist, mit dem Personal macht.
Du sprichst Corona an, es ist einfach klar, das ist was ganz was Schlimmes und du erlebst ja auch einiges Schlimmes, wenn du zum Beispiel an Unfälle und Co. hinkommst. Ich weiß nicht, was du erzählen kannst, was du erzählen willst. Was sind so Dinge, wo du dir selber denkst beim Losfahren, um Gottes Willen, ich fahre jetzt an den und den Einsatz hin, ich will da eigentlich an sich gar nicht so hin.
Ja, wirklich nicht hinwollen, das gilt eigentlich nicht, weil es geht ja darum, wir wollen als Donau 3 FM die Hörer informieren und das ist so wie in jedem anderen Beruf vielleicht auch. Da gibt es Besprechungen, in die man nicht gehen will, da gibt es Arbeitskollegen, mit denen man nicht zusammenarbeiten will. Bei Donau 3 FM ist es zum Glück anders.
Natürlich, mir Lieblingskollegen.
Absolut, aber du weißt, was du mir nachher noch geben musst dafür.
Ach so, oh je, für den Satz. Kein Geldbeutel dabei.
Nein, aber es ist tatsächlich so, es ist wie in jedem Beruf, so richtig aussuchen kann man es nicht. Manchmal muss man einfach da durch. Wobei es natürlich andersrum so ist, Eigensicherung geht vor. Ich will natürlich auch gesund nach Hause kommen. Das heißt, es gibt natürlich auch Einsätze, wo es zum Beispiel um Gefahrstoffe geht, wo man zumindest mal Abstand hält.
Absolut. Es ist ja dann so, bei dir kommt jetzt zum Beispiel der Einsatz, du hast mir vorhin schon gezeigt, per SMS von der Polizei direkt rein. Für dich eben als Presseschaffenden, wie ist dann so der Ablauf? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du hockst in der Früh um 6 Uhr bei dir am Frühstück, trinkst gerade noch gemütlich deinen Kaffee und dann schaust du aufs Handy, Unfall A8, Massenkarambolage. Was für eine Maschinerie geht dann los?
Ja, erstmal hoffen wir natürlich, dass es rein der fiktive Fall ist. Aber es ist tatsächlich so, dann geht es einfach darum, um Zeit. Man muss halt zügig hinkommen, gerade so Massenkarambolagen sind natürlich schwierig erstmal zu erreichen. Die Autobahn ist dicht, das heißt, man muss irgendwo über Feldwege zum Beispiel an die Autobahn hinkommen. Da ist ein bisschen Kreativität gefragt und manchmal sind die Wege auch extrem schlecht. Erst gestern war ich mit dem Technischen Hilfswerk unterwegs auf der Alp, auf einem Waldweg. Ja, da ging es dann halt ein paar hundert Meter relativ steil bergab und um von da wieder wegzukommen, ging es halt nur im Rückwärtsgang über einen kurvigen Waldweg. Das sind dann die Momente, wo man froh ist, dass man auch Schneeketten im Auto liegen hat, selbst wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so schlecht ist.
Also du bist dann schon so ausgestattet, wenn jetzt wieder Schneechaos kommt. Wir hatten es ja im letzten Jahr ganz extrem mit dem Schnee, da war ja auch einiges dicht. Du hast Schneeketten im Auto?
Ja, natürlich. Also es ist, ja, meine Familie lästert natürlich. Der Kofferraum ist im Regelfall voll mit den Gerätschaften, die ich zum Arbeiten brauche. Das heißt, wir wollen ja natürlich auch von draußen live Radio machen können, ein paar Fotos dazu machen und ja, hinkommen, heil wieder heimkommen und zwischendrin natürlich auch einigermaßen sicher arbeiten. Das heißt, im Kofferraum sind natürlich irgendwelche Stiefel, es sind Regenjacken, Helme, was man halt so alles braucht, um auch sich an der Einsatzstelle sicher bewegen zu können.
Und man muss jetzt sagen, du hast jetzt ja extra für dieses Interview hier Zeit genommen, dein Handy ist auf lautlos und du bist jetzt gerade eben nur mit einem iPad an Equipment hier. Aber du könntest, wenn es jetzt hart auf hart kommt, du könntest jetzt los, dein Auto steht bereit und ist voll beladen und die Akkus hoffentlich auch aufgeladen. Oder wie schnell bist du an der Stelle, sag ich mal?
Ja gut, da wird nicht gefragt. Es muss gleich gehen. Und du weißt selbst, wie manche Moderatoren sind, die rufen dann halt an. Bevor du schon an der Einsatzstelle bist, kommt schon die Frage, ja, bis wann bist du da? Und wir wollen endlich drüber berichten und was ist da los? Also der Zeitdruck ist da, aber es gibt halt dann doch mal eine Straßenverkehrsordnung, an die man sich trotz allem halten muss. Und manchmal gibt es halt auch einen Stau, in dem man auch selbst feststeckt. Das heißt, genau weil das unkalkulierbar ist, so schnell wie möglich halt von daheim los. Das heißt ein, zwei Minuten und man muss im Auto sitzen. Die Tasche ist immer gepackt und Hose und Shirt sind auch nachts irgendwo griffbereit.
Und das ist vielleicht das, was auch vielleicht manche noch einen kleinen Irrglauben haben. Ihr seid, obwohl ihr Blaulichtreporter seid, nicht die, die dann selber ein Blaulicht aufs Dach hochschnallen, das dürftet ihr ja gar nicht. Und dann mal schnell hier mit 100 durch die Ulmer City rast, zum Beispiel über die neue Mitte, wo 20 gilt eigentlich. Das geht ja für euch gar nicht. Ihr müsst euch ja auch an gewisse Regeln halten. Das ist schon so ein kleiner Mythos, dass ihr euch so überall durchschlängeln könnt und alles dürft und alles machen könnt und überall reinkommt. Es ist ja einfach nicht so.
Nee, definitiv nicht. Wo man natürlich tatsächlich als Journalisten reinkommen, ist an den Einsatzstellen, das heißt eine Absperrung, ist natürlich erstmal für die Einsatzkräfte da, damit die in Ruhe arbeiten können. Aber auch wir können da arbeiten und das ist was in der Region wunderbar funktioniert mit den Einsatzkräften zusammen. Da gibt es keinen Stress, keine Diskussionen, sondern eigentlich ein faires Miteinander, obwohl wir natürlich immer etwas gegensätzliche Ansichten haben. Die einen wollen ihren Einsatz abwickeln und ich gucke, ob das auch einigermaßen richtig läuft. Und das ist natürlich auch für die Einsatzkräfte manchmal auch Stress, wenn sie wissen, da guckt einer hin.
Das ist dann auch genau das. Ich bin selber bei der Feuerwehr und wir hatten mal aus einer persönlichen Geschichte auch einen Blaulichtreporter da, das warst nicht du. Ich nenne da jetzt überhaupt keine Namen. Da gab es ein bisschen Stress. Das war ein Verkehrsunfall Und wir hatten da wirklich was Größeres, also eine größere Geschichte. Und der Polizeireporter dachte dann eben, oder der Blaulichtreporter, er muss jetzt dahin, er muss vor die Einsatzkräfte hin und da Leute fotografieren, die noch im Auto sitzen. Sowas geht doch nicht. Also was sind so die Grenzen, wo man einfach wissen muss, die darf man nicht überschreiten?
Ja, die Grenzen sind natürlich der gute Geschmack, und der gute Geschmack ist natürlich irgendwo diskussionsfähig. Da hat jeder seinen anderen Standpunkt. Ist ein bisschen schwierig. Natürlich muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich persönlich fasse es für mich immer so zusammen, ich verhalte mich so, dass wenn mir das Unfallopfer oder seine Angehörigen demnächst im Aldi an der Supermarktkasse begegnen, wenn sie mich dann nicht verhauen, dann habe ich es richtig gemacht. Mhm. Und so versuche ich mich natürlich zu verhalten. Einerseits möglichst genau zu informieren und andererseits natürlich auch jedem, der betroffen ist von so einem Unglück, auch jedem, der Angehöriger ist von einem Betroffenen, natürlich die Privatsphäre zu wahren und natürlich auch da irgendwo nicht noch zusätzliche Wunden aufzureißen.
Und bei dir ist es ja so, du hast ja auch jede Menge an Erfahrung. Wie viele Jahre ungefähr bist du schon so aktiv als Blaulichtreporter?
Ich traue
dich jetzt nicht nach deinem Alter, das macht man nämlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt sage, wie lange ich es mache, kann man ausrechnen, wie alt ich bin. Nein, es sind tatsächlich gut über 28 Jahre mittlerweile. Ja, es ist schon eine lange Weile, aber andererseits, ich würde es nicht so lange machen, wenn es nicht trotz allem, es kann man falsch verstehen, wenn das Ganze nicht Spaß machen würde. Spaß macht es nicht wegen der Unglücke, nicht wegen der Ereignisse, sondern so ähnlich wie es dir als Feuerwehrmann geht, das Miteinander unter den Menschen, die an der Einsatzstelle arbeiten, ist faszinierend. Es ist zwar jeder unter Druck, es ist ein wahnsinniger Stress, aber es ist ein ganz tolles Miteinander.
Wir können ja jetzt das mal aufrunden. Sagen wir mal, du bist knapp 30 Jahre jetzt als Blaulichtreporter unterwegs. Wie kamst du überhaupt dazu? Bist du Fotograf oder bist du Journalist oder hast du eine Ausbildung? Kann man da eine Ausbildung machen? Wie werde ich Blaulichtreporter, wenn ich jetzt diesen Beruf anstrebe?
Ja gut, den Beruf anzustreben, kann ich einfach nur deutlich davon abraten, weil die okay. Arbeitszeiten sind einfach nichts. Ist eigentlich familienfeindlich, aber die Familie toleriert es. Nein, es ist so wie im Journalismus allgemein üblich. Es gibt keinen vorgeschriebenen Ausbildungsweg. Der Journalismus selbst ist natürlich etwas, gehört zu diesen freien Berufen, kann und darf theoretisch eigentlich jeder machen. Und ich habe die klassische Ausbildung zum Journalismus gemacht, indem ich BWL studiert habe. Also was vollkommen Fremdes.
Ganz klar.
Nein, es ist tatsächlich so, es sind ein paar Zufälle gewesen, die mich dazu geführt haben, einfach aus dem, was ich früher schon geschrieben habe als Journalist, in diesen Blaulichtbereich reinzurutschen, sich einfach damit auch auseinanderzusetzen als ein spezielles, wirklich hochinteressantes Fachgebiet, und ich bin dabei geblieben.
Und natürlich, denke ich, gehört noch, du machst ja Fotos auch für uns. Da gehört dann schon eine kleine Affinität natürlich auch für Technik noch mit dazu, oder?
Ja, das ist aber auch das Faszinierende, wenn man sieht, was sich in diesen, bald 30 Jahren auch technisch getan hat. Angefangen damals wirklich mit dem Schwarz-Weiß-Film. Ja, und heutzutage sind wir alle mobil und natürlich auch wir Journalisten sind mobil. Das heißt natürlich, wir sind wesentlich schneller in der Information, aber genau das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem. Wir sind auch moralisch da gefragt, und das führt anderswo immer wieder zu Problemen. Bei uns, bei Donau 3FM, zum Glück überhaupt keine Diskussion, wenn ich sage, das Foto schicke ich euch später, weil die Angehörigen noch nicht verständigt sind und die nicht unbedingt über unsere Homepage erkennen sollen, das ist das Auto von einem Angehörigen von mir, der jetzt verunglückt ist. Das ist keine Diskussion. Da sind wir auch ein bisschen auf der ethischen Seite, dass wir sagen, okay, es wird zwar alles schneller, es wird alles wilder, aber es gibt Grenzen.
Absolut. Du gehörst ja dann nicht zu diesem Team. Es klingt so fies, Gaffer. Gaffer sind ja die ohne Erlaubnis zum Beispiel jetzt bei Autobahnen einfach mal langsam tun, wenn auf der Gegenbahn was passiert ist. Was möchtest du so Leuten mitgeben, die jetzt hier zusehen, und wenn da ein Unfall passiert, das Handy zücken, langsam fahren und dann vielleicht nochmal einen Unfall provozieren?
Ja, das habe ich auch schon des Öfteren erlebt, dass tatsächlich die Gaffer dann vor lauter Faszination den nächsten Unfall gebaut haben. Ich will da gar nicht mal so schnell drüber urteilen. Das Problem beim Gaffen ist ja, das Ergebnis ist verwerflich, aber das, was vorher passiert, ist ganz normal menschlich. Wenn irgendwas Komisches, was Eigenartiges, was Ungewöhnliches passiert, es schaut jeder von uns hin. Das ist vollkommen normal. Da ist auch, glaube ich, nichts, was man den Menschen vorwerfen kann. Schwierig wird es dann, wenn man dann auch noch das Handy rauszieht. Wenn ich hingucke, okay, wenn ich weiß, da ist was passiert und das mich vielleicht auch ein bisschen abschreckt, ja, dann habe ich was draus gelernt. Das Handy rauszuziehen, um seiner Freunden zu zeigen, ja, hey, guck mal, was ich gerade Cooles erlebt habe, das ist vollkommen daneben. Man muss einfach sich mal in die Rolle desjenigen versetzen, der jetzt in diesem Auto eingeklemmt sitzt, der da auf der Straße liegt und gerade vom Notarzt behandelt wird. Das sind natürlich Dinge, da will keiner von uns fotografiert werden. Und dann sollte ich genau so handeln, dass auch ich denjenigen nicht fotografiere.
Wenn ich jetzt mal zurückerinnerst, mit 30 Jahren Berufserfahrung, da erlebt man ja auch einiges. Wenn du es erzählen willst, was war so das schlimmste Ereignis, was du in deiner Laufbahn mitbekommen hast, wo du daran gearbeitet hast?
Es gibt vielleicht gar kein schlimmstes Erlebnis, weil wenn ich das hätte, dann müsste ich den Beruf aufgeben. Ich sage seit vielen, vielen Jahren, wenn ich mal eine Nacht nicht durchschlafen kann, dann höre ich diesen Job auf, dann mache ich was anderes. Darf man natürlich nicht im Umkehrschluss so sehen, dass ich komplett abgestumpft bin. Ich kann lachen, ich kann weinen. Wenn ich das nicht mehr kann, dann muss ich diesen Beruf auch aufhören. Ich muss, ja, Mitleid haben, ohne mitzuleiden. Ich brauche eine gewisse professionelle Distanz. Und ich habe es mal anlässlich, glaube ich, meines 20-jährigen Jubiläums versucht zusammenzurechnen, wie viele Tote ich gesehen habe. Das war eine dreistellige Zahl. Das darf man sich natürlich eigentlich nicht an sich rankommen lassen. Andererseits sind natürlich mehrere hunderte Tote etwas Dramatisches. Und zwar jeder Einzelne. Da gibt es dann nichts Schlimmstes, weil jeder Einzelne ist schlimm. Jeder Einzelne ist einer zu viel. Aber ich muss natürlich andererseits ein bisschen Distanz wahren und sagen, okay, ich kann nichts dafür, es ist passiert und ich muss hier meinen Beruf ausüben, ich muss meinen Job machen, so hart es jetzt klingt. Und danach muss ich einfach schauen, dass ich auch ein bisschen innere Hygiene betreibe, Seelenhygiene betreibe, damit ich auch wieder für den nächsten Einsatz fit bin.
Das ist dann gleich die Nachfrage. Wie gehst du denn damit um? Habt ihr Psychologen an der Hand, wo ihr euch dann dran melden könnt? Oder wie gehst du jetzt damit um, wenn du wirklich merkst, okay, das beschäftigt mich jetzt irgendwie?
Ich habe das Glück, ich kann mit meiner Familie drüber reden. Die sind es gewöhnt, dass man auch drüber spricht. Das gehört eigentlich zu fast jedem Einsatz dazu, dass man mal drüber spricht. Das reinigt schon mal sehr gut. Und dann haben wir natürlich hier in der Region eine sehr gut funktionierende Notfallseelsorge, die eigentlich für alle Einsatzkräfte da sind. Und das sind gute Freunde von mir, die diesen Job auch ehrenamtlich machen. Und ich kann mich an kaum einen Einsatz erinnern, wo wir uns nicht begegnet sind und die Frage kam, wie geht's dir? Die schauen also auch tatsächlich, wie es mir so geht. Und wenn es an der Not wäre, dann könnte man natürlich auch miteinander das Gespräch suchen. Das sind geschulte Psychologen. Und auch so fortgebildete Menschen, die einem helfen können, das Gesehene, das Erlebte zu verarbeiten. Andererseits habe ich den Vorteil, dadurch, dass ich es eben Jahrzehnte mache, dass ich selbst so mein inneres System habe, mit dem ich Einsätze relativ gut abarbeiten kann. Und ja, zum Glück bisher keine schlaflose Nacht. Auch wenn man natürlich von der Einsatzstelle anders wegfährt und wenn man von einem tödlichen Motorradunfall kommt und wird dann 1000 Meter weiter von einem Motorradfahrer überholt mit weit überhöhter Geschwindigkeit, dann kriegt man natürlich ein bisschen einen Hals, aber so ist leider unser Leben.
Hast du dann irgendwie so bestimmte Rituale, die du vor einem Einsatz machst, nach einem Einsatz machst oder wenn du dann am Abend, sag ich mal, Feierabend in Anführungsstrichen, muss man das bei dir ja immer sagen, gibt es gewisse Rituale, wo du sagst, okay, ich schalte jetzt die Kamera aus, die kommt jetzt in den Koffer rein und jetzt ist Feierabend. Bis natürlich wieder das Handy klingelt, das ist ja bei dir die Sache.
Ja, nach einem Einsatz geht natürlich die Arbeit erst so richtig los, dann müssen Bilder bearbeitet werden, es müssen Radioaufsager geschnitten werden, es muss ein Text geschrieben werden. Da geht dann der Druck eigentlich nach dem Einsatz erst so richtig los. Das ist aber auch ganz gut, um das, was man so an Bildern selbst im Kopf hat, ein bisschen rauszudrängen. Und die Fotos, die man dann auf dem Bildschirm sieht, die sind dann so ein bisschen neutraler. Damit kommt man dann schon relativ gut runter. Und ansonsten, ja, so wie jeder andere zur Ruhe kommt, Tasse Kaffee, Tasse Tee oder so wie hier bei euch natürlich, Weihnachtsmarkt. Glühwein, damit kommt man auf jeden Fall runter.
Wunderbar. Jetzt haben wir schon die schönen Sachen aufgezählt. Gibt es ein Ereignis oder einen bestimmten Termin, wo du dich einfach gerne zurückerinnerst, wo du sagst, das war einfach mein schönstes Erlebnis in meiner Laufbahn?
Ach, die schönen Erlebnisse, die gibt es tatsächlich. Ob es das Schönste ist, immer schwierig. Aber spontan fällt mir ein, ich war auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall, Auffahrunfall zwischen LKW auf der Autobahn, komme auf ein Stauende zu und merke, dass vor mir, das wird nicht gut, das reicht nicht. Es kam tatsächlich dazu, dass ein Fahrzeug ins Stauende reingerammt ist. Ich war schlagartig mit 3 Schwerverletzten konfrontiert, habe mich natürlich da erstmal drum kümmern müssen. Die Reportage war erstmal damit erledigt. Und das Schöne ist, wenn man dann Wochen, Monate später ein Päckchen von jemand vollkommen Unbekannten bekommt, mit ja, Leberwurst und einem wunderschönen Kräuterschnaps. Das Ehepaar, das Unfallopfer war, hat sich bedankt für die Hilfe, die sie bekommen haben. Und das sind dann so Momente, ja, die natürlich bleiben.
Da spielt man halt Wertschätzung dann von den Leuten, schätze ich.
Natürlich, das war jetzt natürlich nicht die journalistische Wertschätzung, die dabei rauskam, sondern einfach das, was trotz allem Beruf oben drüber stehen muss. Es geht um Menschen und wenn Menschen in Not sind, dann wird geholfen und dann ist auch die Geschichte, das Journalistische, erstmal vollkommen nebensächlich.
Wenn wir jetzt mal das Schneechaos hernehmen, was es jetzt in den vergangenen Jahren immer mehr gab. Ich fahre selber immer hier von Ulm in den Landkreis Günzburg, also muss ich immer da oben Seligweiler rum. Da war es wirklich extrem glatt, es war extrem gefährlich und ich denke, du warst da auch viel unterwegs. Und das ist ja jetzt nicht nur auf dieser Strecke, das ist ja ganz Schwaben, vielleicht sogar ganz Bayern und teilweise Baden-Württemberg natürlich auch alles mit dabei. Wo fange ich da an und wo höre ich da auf? Wie wählst du so deine Arbeit aus? Okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Weil es passiert an jeder Ecke was.
Ja, dann wird es natürlich schwierig, das richtige Eck zu finden. Dann kann man sich natürlich nur auf einzelne Punkte konzentrieren, die natürlich exemplarisch sind. Aber wir kennen ja alle die Region. Wenn es glatt ist, dann schauen wir eher ins Flachland, ins Ried runter. Wenn Schnee liegt, dann schauen wir eben eher auf die Alp. Und die Steigungsstrecken sind natürlich auch immer ja, beliebte Problempunkte. Und da findet man dann natürlich auch Geschichten.
Und die gilt es natürlich dann zu berichten, weil von dem lebst du ja auch.
Natürlich, ich lebe auch davon, aber ich sage dann trotz allem, wenn es ich nicht machen würde, wird es jemand anderes machen. Und ich versuche zumindest so fair zu berichten über die Ereignisse und so ehrlich, dass eben auch ein Eindruck entsteht, was wirklich draußen los ist, ohne dass es reißerisch wird und auch ohne, dass irgendjemand bloßgestellt wird.
Wie ist es bei dir? Du bist mit den ganzen Blaulichtorganisationen dann auch natürlich unterwegs und in Kontakt. Bist du selber in der Feuerwehr oder im Rettungsdienst oder sowas tätig? Weil du brauchst ja auch ein gewisses Know-how. Okay, jetzt machen sie das, jetzt machen sie das, jetzt machen sie das. Jetzt kann ich das und das machen, dass ihr euch da nicht gegenseitig irgendwie in den Weg reinlauft, sage ich mal.
Natürlich irgendwo im Laufe der Jahre entwickelt man Erfahrungen, wann steht man im Weg rum, wann zieht man sich vielleicht besser zurück. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ich natürlich nicht nur zuschauen will und zuschauen kann, man muss auch manchmal etwas tun. Und ich habe dann tatsächlich auch noch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter danach gemacht. Und ja, damit kann man dann natürlich auch ein bisschen besser helfen, kann auch mal zupacken, wenn es Not tut. Und ansonsten bin ich tatsächlich ab und zu als Ersthelfer unterwegs, wenn irgendjemand ein Problem hat, wenn ein Notfall auftritt. Kleines Beispiel. Gestern stand ich im Rewe, als mein Handy einen Ersthelferalarm gab mit einer Person, die eben bewusstlos ist. Ja, dann lässt man halt den Einkaufswagen stehen, rennt raus, so langsam, dass man nicht als Ladendieb verdächtigt wird.
Ja.
Und fährt dann natürlich dahin, schaut, dass man Erste Hilfe leistet, schaut, dass die lebenswichtigen Funktionen erhalten sind, solange bis dann eben der Rettungsdienst, der Notarzt kommt. Und dann versorgt man den Betroffenen gemeinsam, solange bis er eben im Rettungswagen ist.
Da warst du ja dann jetzt nicht direkt im Dienst, also als Blaulichtreporter. Gab es schon mal eine Situation, wo du gerade unterwegs warst und gerade am Arbeiten warst und dann kam auf einmal rein, oje, ich muss jetzt den Blaulichtorganisationen helfen. Also sprich, ich muss jetzt mal schon meine Kamera weglegen zum Beispiel und mein Mikrofon. Ich muss jetzt mal mit ranlangen. Gab es das und wenn ja, was war da?
Gut, unser Rettungsdienst hier in der Region ist natürlich super gut aufgestellt. Deswegen kommt das ganz selten vor. Aber so eine kleine Situation aus dem Sommer, ein Motorradfahrer, der verunglückt ist. Ich war relativ früh da. Die Versorgung des Verletzten lief auf der Straße. Das heißt, der Motorradfahrer liegt natürlich schwer verletzt neben seinem Auto, neben seinem Motorrad. Und das sind natürlich die Momente, wo man definitiv nicht fotografiert. Das verbietet sich einfach aus ethischen Gründen. Da hat man dann Zeit. Und wenn die Rettungswagenbesatzung weiß, dass sie natürlich auch eine Ausbildung habe, dann kommt dann schon so die Bitte, Thomas Ziemack schwimmt das Acrinor auf, dann mache ich das auch. Das heißt, dann drücke ich vielleicht auch mal den Polizisten, der neben mir steht, mein Fotoapparat in die Hand, sage, pass drauf auf und werde dann erstmal ein paar Medikamente aufziehen, dass man auch dem Motorradfahrer helfen kann.
Das ist jetzt eine extreme Behauptung, aber wenn ich jetzt zu dir sage, wenn da draußen keine Unfälle passiert, dann hast du keine Arbeit. Wie würdest du darauf reagieren?
Och, zum einen, es ist leider so, dass immer wieder Unfälle passieren. Und zum anderen, wir berichten ja auch nicht nur über Unfälle, sondern auch über all das, was im Hintergrund passiert. Jetzt gerade vorhin war ich beim Rettungshubschrauber. Da geht es dann noch nicht mal um irgendwas, was passiert ist, sondern darum, dass sie zum Beispiel jetzt mit Nachtsichtbrillen unterwegs sind. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, dass der Rettungshubschrauber eben jetzt seit heute auch bei Dunkelheit im Einsatz sein kann. Das sind dann die Dinge, da brauche ich keinen Unfall dazu, da brauche ich kein Unglück dazu. Aber wir können trotzdem darüber berichten und ich habe Arbeit.
Absolut. Was mir vorher noch eingefallen ist, wir haben vorher über dein Fahrzeug gesprochen. Du bist ja top ausgestattet, hast da alles dabei, auch verschiedene Klamotten. Was ich ganz spannend finde, wie viele Kameras hast du denn dabei? Wenn du mal so kurz dein Equipment aufzählst, von Handy bis Akku noch sonst was, was findet man in deinem Kofferraum, wenn man jetzt da mal aufmacht und mal ein bisschen wühlt?
Ja, ich hoffe, da findet man einiges, weil ich finde nicht immer alles, was ich gerade so brauche. Aber es sind ja vielleicht ein halbes Dutzend Kameras für verschiedene Zwecke. Es sind halt ja vom Handy angefangen zur Spiegelreflexkamera. Man braucht eine vernünftige Videokamera. Man braucht auch mal eine Kamera, die zum Beispiel auch Aufnahmen von oben machen kann.
Also Drohne.
Ach so,
Drohne.
Ja, so Drohne nennt man sowas heutzutage. Ja,
ja. Habe ich auch. Ich kann auch anfangen.
Nicht nur ein nettes Spielzeug, sondern manchmal auch ganz wichtig, um eine vernünftige Übersichtsaufnahme zu bekommen.
Ganz toll ist.
Um einfach zu verstehen, was jetzt hier irgendwo passiert ist.
Ich habe zum Beispiel schon mal mitbekommen von einem Feuerwehreinsatz, der war nicht hier in der Region, aber von einem Bekannten, da sind Pferde ausgebüxt und dann dachte man, wie sucht man jetzt diese Pferde? Fährt man mit der Drehleiter hoch und schaut da mal von oben runter, das war auf viele Ecke und Wiesen verteilt. Nee, da ist kurz einer heimgefahren und hat gesagt, hey, ich habe eine Drohne, ich hole die mal schnell und dann geht's in die Lüfte und so schnell waren die Pferde dann auch wieder eingesammelt.
Das sind dann zum Beispiel die sinnvollen Anwendungszwecke, die man natürlich kennen muss. Oder, ich habe das vor Jahren auch schon mal ganz anders getrieben, da fehlte zum Beispiel der Rucksack von einem Motorradfahrer. Den habe ich dann ganz schnell gefunden, indem ich mir von der Feuerwehr die Wärmebildkamera ausgeliehen habe. Auch das sind Dinge, eine Kamera, ja, mit der man dann auch mal arbeiten kann, um ganz andere Ziele zu erreichen.
Jetzt derzeit ist dein Handy ja auf lautlos. Bist du da dann in so einer Zeit nervös und denkst, okay, vielleicht verpasse ich jetzt gerade was?
Nein, überhaupt nicht.
Man spricht ja oft, also man kennt es oft von den Feuerwehren, es wird oft den Feuerwehrleuten nachgesagt, hier so einsatzgeil und weiß was ich was alles. Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, nein, die Feuerwehrleute sind nicht scharf drauf, tote Leute aus Autos rauszuholen. Es ist nicht schön. Wie ist es bei dir? Also wirst du nervös, wenn du denkst, okay, seit einer Stunde klingelt mein Telefon nicht?
Nee, ich kann mit meiner Nervosität wunderbar umgehen. Weil in dem, du hast ja gerade hier, das ist ja schön an diesem gläsernen Studio, du hast ja gerade rausgeschaut und in dem Moment habe ich doch schnell zum Handy gegriffen, weil es vibriert hatte. Aber es war nur die Nachricht der Stadt Ulm, dass der Weihnachtsmarkt heute endet. Gut, die Nachricht wollte ich natürlich auch nicht lesen, aber das ist das Typische bei meinen Nachrichten, die ich bekomme. Das meiste will ich gar nicht lesen. Und deswegen kann ich auch problemlos mal eine Stunde das Handy weglegen. Ich weiß halt, dass ich in der Zeit gegebenenfalls auch was verpasse.
Absolut. Was Sie auf alle Fälle nicht verpassen sollten, sind dann immer wieder mal die Nachrichten von Thomas Heckmann, der uns ja immer beliefert. Zähl mal kurz auf, was lieferst du uns alles? Wir haben ja selber öfters mal Kontakt.
Oh, was ich alles liefere. Das
also
lässt,
an uns.
Lässt sich so schwer zusammenfassen, sobald hier in der Region was passiert und es wirklich etwas Größeres ist. Versuche ich natürlich hinzufahren, um von vor Ort zu berichten, um einmal aktuell zu sein und natürlich auch, um einen Eindruck zu hinterlassen, was da draußen passiert ist. Das ist ja vielleicht der Nachteil am Radio, dass man nichts sieht, aber wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, dann können wir so ein bisschen Kopfkino machen. Wir können erzählen, was draußen passiert, wie die Eindrücke sind. Und das hilft dann natürlich auch zu verstehen, warum ist die Straße seit Stunden gesperrt? Warum geht da nichts voran? Und wenn man vor Ort ist und eben sieht, da liegt der LKW quer, der ist ausgeleert. Man muss stundenlang von Hand Karton für Karton von der LKW-Ladung zusammenpacken. Dann versteht man auch, warum nichts geht. Und dann versteht man vielleicht auch, warum man im Stau steht. Oder es wird dann ganz kurios, Wenn ich zurückdenke an den meistgeklickten Beitrag im vergangenen Jahr, der fällt mir spontan ein. Warum ist der Westringtunnel morgens im Berufsverkehr gesperrt?
Wenn du mal kurz nochmal erzählst, was da vorgefallen ist, du warst da, schätze ich ja dann auch, vor Ort und unterwegs.
Ja, das war natürlich die verrückteste Geschichte, glaube ich, des letzten Jahres und auch zum Glück für die, die nicht direkt im Stau standen, extrem lustig.
Ja, definitiv.
Die regelmäßigen Wartungsarbeiten im Westringtunnel, die werden nachts durchgeführt, um möglichst wenig zu stören. Und dazu muss natürlich der Tunnel gesperrt werden. Bei dieser einen Wartung hat man halt einen kleinen Fehler begangen. Es war eine neue Firma, die Wartungsarbeiten abgesichert hat mit Warnbalken und Sicherungsanhängern. Und dazu werden dann eben auch die Schranken am Westringtunnel geschlossen. Und der eine Mitarbeiter, der den einen Schlüssel hatte, um diese Schranken wieder aufzumachen, der hat schlicht verschlafen. Und schon steht die ganze Region im Stau, weil der Stau, der strahlte natürlich in alle Richtungen aus.
Das stimmt. Und da war wirklich großes Verkehrschaos in Ulm angesagt. Thomas, wir sind bei einer halben Stunde angelangt. Ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Du willst wieder auf dein Handy gucken wahrscheinlich.
Nein. Ich brauche jetzt eigentlich dringend eine nachgefüllte Glühweintasse.
Glühwein. Bei mir ist auch Glühwein leer. Darum würde ich sagen, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank für deinen Job. Du hast es gerade selber angesprochen. Du bringst oft Licht ins Dunkle, wenn die Leute da draußen im Auto sitzen und sagen, warum stehe ich jetzt gerade hier im Stau? Wenn dann so eine glockenklare Stimme aus dem Radio klingt, dann ist es vielleicht Thomas Heckmann, der zum Beispiel von der A8 erzählt, hey Leute, ihr kommt da nicht durch, da ist Unfall.
Aber so, wenn man mich nicht hört, dann ist die Straße frei und dann ist es noch besser.
Genau. Thomas, danke dir für deinen Besuch hier bei uns im gläsernen Studio. Und was kann man da groß sagen? Bitte komm immer sicher zurück, pass auf dich auf und vielen Dank für deinen Besuch.
Die Hörer sollen aber auch gesund bleiben.
Absolut.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3.